Deutsche Welle. Wissenschaft.
Auch zwei Wochen nach der Havarie vor der italienischen Küste, das Schiffsunglück der Costa Concordia beschäftigt weiter die Gemüter. Ein Medienthema eben. Foto und Telegen liegt der Luxusliner an der Insel Giglio im Wasser. Tausende Menschen wurden aus ihrem Urlaubsglück gerissen. Für Dutzende, wir werden wohl nie die genaue Zahl erfahren, endete die Kreuzfahrt tödlich. Wir wollen uns dem Thema Seeschifffahrt von der wissenschaftlichen Seite nähern. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Willkommen zu diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Francesco Schettino ist innerhalb weniger Augenblicke von einem bewunderten Kapitän zu einem der meistgehassten Menschen Italiens geworden. Der Vorwurf, er habe das Unglück mit seiner waghalsigen Fahrt provoziert, er habe die Passagiere im Stich gelassen. Zumindest zur ersten Anschuldigung hat Schettino in einem Fernsehinterview gleich nach dem Unglück eine Erklärung abgegeben.
C'è stato uno spuntone laterale che fuoriusciva dalla roccia.
Das sei ein seitlicher Felssporn an diesem Abhang gewesen und auch wenn sie aus touristischen Gründen nahe an der Küste fuhren, er ist sich sehr sicher, dieser Fels war nicht eingezeichnet. Auf der Karte war von ihm nichts zu sehen. Professor André Freiwald ist Meeresgeologe bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Wilhelmshaven. Und jetzt am Telefon, Herr Freiwald, kann das denn sein, ein Felsvorsprung dieser Größe im Mittelmeer nicht eingezeichnet in einer Seekarte?
Hört sich im Prinzip zunächst einmal sehr unwahrscheinlich an, aber es kommt tatsächlich vor, dass seit der Umstellung auf elektronische Seekarten eine 1:1-Abgleichung der früher ja fast monatlich mit der Hand nachgetragenen Veränderung, dass das nicht mehr in allen Schritten, in allen Details erfolgt ist. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Seekarten da an Bord zur Verfügung standen, aber grundsätzlich kommt das vor. Andererseits muss man davon ausgehen, dass es Untiefen in der Nähe von Inseln gibt und dass man da natürlich einen Sicherheitsabstand einhalten sollte, versteht sich von selbst.
Wie genau ist denn der Meeresgrund vermessen? Kann man das so pauschal sagen?
Im Prinzip dort, wo die Flachwassergebiete sind, in dicht besiedelten Gebieten oder Meeresgebieten wie das Mittelmeer, haben wir eine ziemlich gute bis sehr gute Vermessung vorliegen. In weiten Teilen des offenen Ozeans, Südatlantik, je polarer es geht oder je offener, zentraler, abseits der Schifffahrtsrouten, umso lückenhafter ist die Vermessung.
Mit welchen Methoden vermisst man denn das Meer überhaupt?
Also die Methode, die man heutzutage einsetzt, sind sogenannte Fächerecholote. Das ist also ein ganzes Potpourri an sogenannten schallgebenden Quellen, über 100 an der Zahl, die in verschiedenen Winkeln unter dem Schiffsrumpf angehängt sind und letzten Endes einen Fächer an Schallimpulsen aussenden zum Meeresboden und über die Laufzeitdifferenz wird dann auf die verschiedenen Tiefen zurückgeschlossen. Im Unterschied zum einfachen Echolot, was jedes Segelschiff hat, ist das halt eben ein ganzer breiter Meeresstreifen, der kartiert wird in Echtzeit und das ist natürlich ein großer Fortschritt.
Sie haben davon gesprochen, gerade im Südatlantik, das ist eben nicht so genau kartiert und vermessen. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie groß können denn Flächen sein, die da nicht genau erfasst sind? Ist das ein Bereich von Metern oder von 100 Metern oder von Kilometern?
Oh, von zig Quadratkilometern, würde ich sagen. In den großen Weiten des Ozeans sind es natürlich in erster Linie Forschungsschiffe, die aufgrund wissenschaftlicher Einsätze dann solche Meeresgebiete kartieren. Besser sieht es natürlich aus in den Schifffahrtsgebieten, in Schifffahrtswegen beziehungsweise alles, was flach ist, flacher als generell 200 Meter, ist in der Regel sehr gut kartiert.
Der Marianengraben mit seinen gut 11 Kilometern Tiefe gilt als der tiefste Punkt in den Weltmeeren östlich von Japan. Könnte es denn noch eine Überraschung geben, vielleicht in irgendeinem Gebiet, das nicht so gut erforscht ist, wo es vielleicht noch tiefer geht?
Würde mich wundern. Würde mich wirklich sehr wundern. Also sicherlich je nach Genauigkeit der Messsysteme mag es hier und da mal um 10 Meter hoch oder runter gehen. Sie finden ja auch gerade zur Tiefe des Marianengrabens im Internet unterschiedliche Tiefenangaben, die um einige 10 Meter differieren. Aber ansonsten ist das schon relativ gut bekannt, wie tief die Gräben sind. Wir haben ja auch im Mittelmeer solche tiefen Löcher.
Gibt es denn eigentlich kurzfristige Veränderungen am Meeresboden, vielleicht durch Plattentektonik oder durch Meeresbeben, Seebeben?
Ja, da haben Sie schon die wichtigsten Prozesse genannt. Durch Plattentektonik kann das natürlich innerhalb von Minuten bis Sekunden gehen. Denken Sie nur an die Folgen des Tsunamis in Aceh, in Indonesien vor einigen Jahren. Dort hat sich ja auch die Platte, die herausgehoben wurde, innerhalb von einer Sekunde oder noch viel weniger um einige Meter herausgehoben. Und das kann dann natürlich zu fatalen Veränderungen auch in Schifffahrtswegen und Küstengewässer führen.
Gibt es sowas eigentlich auch im Mittelmeer, Vulkanismus zum Beispiel, woraus Gefahr für die Küstenbewohner entstehen könnte?
Vulkanismus haben wir sehr viel im Mittelmeer. Denken Sie an Vesuv, die Phlegreischen Felder, den Stromboli oder auch an den Ätna. Da haben wir also sehr viel vulkanische Aktivität und natürlich auch eine Veränderung des Meeresbodens wird auch sehr genau von den italienischen Kollegen vermessen. Also oberhalb einer Magmablase hebt und senkt sich der Meeresboden, aber auch die angrenzenden Landmassen auch schon in historischen Zeiten sichtbar. Ansonsten Gefahren natürlich, wenn ein Vulkan ausbricht, gerade wie der Stromboli, und es rauscht eine halbe Bergflanke ins Meer, wie vor einigen Jahren dort auch passiert. Und dann haben wir natürlich das Phänomen der Flutwellen oder kleinen Tsunamis, die es durchaus auch im Mittelmeer gibt, als Folge solcher Aktivitäten. Und das kann dann mitunter auch fatale Folgen haben.
Nun sind Sie Wissenschaftler, Sie berichten auch von Forschungsschiffen, die den Meeresgrund vermessen. Wer sorgt denn dafür, dass dieses Material dann zusammengeführt wird und kartografiert wird und auch für jedermann, für jeder Seemann dann zugänglich ist?
Ja, jeder Fahrtleiter einer solchen wissenschaftlichen Mission ist verpflichtet, am Ende der Ausfahrt diese ganzen Tiefendaten oder bathymetrischen Daten, also das, was man mit dem Fächerecholot letzten Endes aufgezeichnet hat und auf Festplatten gespeichert hat, einer zentralen Stelle im Bundesamt für Seefahrt und Hydrographie abzuliefern letzten Endes. Die bewerten die Daten, die publizieren auch die Daten, halten sie vor, bereiten sie auf, so dass ein Interesse besteht, kalibrierte Karten zu erstellen in amtlichen Werken, dass man auch weiß, welches Schiff war wann wo und hat welches Material, also Tiefendaten geliefert. Also das ist schon in jedem Land sehr gut organisiert.
Sind denn andere Verfahren schon in Sicht, außer diesem Echolot-Verfahren? Ich denke da vielleicht an satellitengestützte Verfahren, die eines Tages kommen könnten und dann eben auch die Weltmeere noch exakter, noch engmaschiger zu vermessen?
Ja, sie schaffen es aber nicht aus dem All tiefer als ein paar Meter in die Wassersäule einzudringen, das heißt zum Meeresboden nicht. Ein gängiges Verfahren, um beispielsweise unentdeckte Unterwasservulkane oder Seeberge per Satellit zu orten, das sind im Grunde Masseanomalien. Dadurch, dass sie da sehr viel schwere Gesteine irgendwo tief, ein paar tausend Meter Wassertiefe angereichert haben in Form eines Vulkans, den vielleicht noch keiner entdeckt hat, indem er mit dem Schiff drüber gefahren ist, kann aber über die schwere Anomalie dieser Gesteinsmassen der Satellit schon mal sagen, da wird was sein, weil dann auch das Wasser über diesem Seeberg tatsächlich eine kleine Erhebung bildet. Und das lässt sich dann mit Satellitenaltimetrie, das ist der Begriff dafür, sehr gut nachweisen. Und würde man dann hinfahren mit einem Forschungsschiff und wirklich an Ort und Stelle überprüfen, was dann unter dem Meeresspiegel sich befindet, dann würde man in der Regel auch einen physischen Nachweis dieses Vulkans finden.
Professor André Freiwald, Meeresgeologe an der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Wilhelmshaven. Mit diesen Daten und mit Blick auf die Seekarten navigieren die Kapitäne und Steuermänner dann über die Ozeane. Früher waren es ein Mann mit Fernrohr im Ausguck, ein Sextant in der Hand, das Leuchtfeuer am Kap, die bei der Orientierung halfen. Ganz vergessen sind diese Methoden auch heute nicht, aber keine Frage, die Navigation ist deutlich moderner, technischer geworden. Unser Reporter Frank Hayasch ist in Kiel an Bord eines Frachters gegangen und von dort auf ein Lotsenschiff umgestiegen, um sich erklären zu lassen, wie das so funktioniert mit GPS und Radar.
Wir sind an der Kieler Schleuse am Nordostseekanal. Hier reihen sich zurzeit viele Schiffe, die Richtung Russland wollen. Der Ölpreis ist hoch, die Kaufkraft auch. Die Alamarin hat jedenfalls Container bis unters Dach geladen. Im Moment hat hier Martin Finnberg das Sagen. Er ist Lotse für die Kieler Bucht. Er wird auch dieses Schiff sicher auf die Ostsee bringen.
Das ist ein 180 Meter langes Containerzubringerschiff. Das heißt, er hat ein großes Schiff aus Asien, tausende Container in Hamburg abgeliefert und der verteilt sich hier weiter in die Ostsee. Etwa 1700 Container kann der in der Größe mitnehmen.
Eigentlich ist hier oben 40 Meter über dem Deck nicht wirklich viel zu finden. Ein Arbeitstisch und ganz wichtig eine Kaffeemaschine. Was zählt, ist die Kommandobrücke, die auf der Alamarin in tiefem Blau daherkommt. Sie ist der Kopf des Schiffes, wo fast alles zusammenläuft.
Also im Wesentlichen gibt es auf dem Schiff in zweifacher Ausführung immer Ruder bzw. Ruderpumpe, Kompass, Radargerät, GPS-Empfänger und in diesem Fall auch eine elektronische Seekarte.
Jetzt haben Sie so ganz nebenbei erwähnt, in zweifacher Ausführung, das ist ein Muss.
Das ist ein Muss, genau. Das heißt, Sie haben alle Aggregate an Bord doppelt. Fällt eins aus, können Sie auf dem anderen weiterfahren und können das Kaputte reparieren.
Inzwischen haben sich die Schleusentore geöffnet und die 26 Meter breite Alamarin schiebt sich langsam Richtung Ostsee. Martin Finnberg fährt bei sonnenklarer Luft und zunächst auf Sicht geradeaus. Immer mit Blick auf einen der beiden Radarschirme, der die Kieler Förde in viele kleine bunte Punkte zerlegt.
Das ist ein klassisches Radar und Sie sehen aber bei dem klassischen Radar, insofern ist es dann nicht ganz so klassisch mehr, sehen Sie die Route, die das Schiff geplant hat, in dem Radargerät eingezeichnet.
Wie weit schauen wir voraus?
Im Moment nur 0,75 Meilen. Das könnten wir jetzt eigentlich mal verändern, das ist ein guter Tipp. Machen wir mal auf 1,5 Meilen, gucken wir jetzt voraus. So, und hier sehen wir die Tonnen in der Kieler Förde liegen. Schiff, das ist das hier. Der kleine und natürlich die Küstenlinie.
Die ist genauso gut auf einer Seekarte zu sehen, die es an Bord der Alamarin auch noch gibt. Neben den Monitoren liegt sie. Für Kapitän Mihail Bambui ist sie aber nur noch ein Stück weit Sicherheit.
Wir haben ja die elektronischen Karten. Das Papier brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht mal, um die Position gegenzuchecken. Aber sonst nur die elektronische Seekarte. Die nennt zu jeder Zeit die exakte Position, sodass man die andere wirklich nicht mehr nimmt. Aber wir behalten sie immer noch als eine Art Backup.
Egal in welcher Ausführung, auf den Seekarten steht alles zur Navigation. Die elektronische Variante hat einfach den Vorteil, auch noch das kleinste Detail anzuzeigen. Und sie bietet Martin Finnberg endlich die Möglichkeit, es sich etwas bequemer zu machen.
Jetzt wird das Schiff von der Automatik gesteuert. Wir haben also jetzt unsere Kursänderung nach der Schleuse gemacht. Und das geht immer am schönsten, wenn man das per Hand macht. Dann kann man so wunderbar ganz sauber durch die Kurve gleiten. Und jetzt geht's mit dem Knopf. Stellen wir dann ein, was für einen Kurs wir haben wollen.
Auf einmal sieht alles irgendwie ziemlich entspannt aus. Bleibt die Frage, welche Bedeutung denn der Autopilot überhaupt an Bord hat?
Eine unheimlich große. Automatik dient ja dazu, um Personal einzusparen.
Nun haben wir heute super Wetter draußen, kaum Wolken.
Kein Seegang, ja.
Kein Seegang, auch sehr gut. Wie ist das denn mit den üblichen Navigationshilfsmitteln?
Also Sextant ist wirklich aus der alten Seefahrtskiste ganz weit unten. Aber wenn Sie im Revier fahren, in begrenzten Gewässern fahren, dann sind die terrestrischen Hilfsmittel, sprich eine Tonne, ein Leuchtturm, das ist für uns unheimlich wichtig, weil wir ständig eine Kontrolle machen. Stimmt das mit der Wirklichkeit überein?
Das meiste also doch elektronisch. Welche Rolle spielt da wohl bei so viel Technik die eigene Erfahrung?
Die ist genauso wichtig wie in jedem anderen Beruf. Aber heutzutage ist es wirklich einfach, so ein Schiff zu führen. So viel Elektronik. Aber wenn zum Beispiel schlechtes Wetter kommt, zählt nur die Erfahrung.
Dann kommt der Punkt, wo wir uns verabschieden. Die Alamarin hat den Leuchtturm Kiel passiert. Für uns der Moment, aufs Lotsenboot zu wechseln. An Bord ist Christian Eckhardt von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord. Er erzählt uns noch was zu den Navigationshilfen von Land aus.
Wir haben Verkehrszentralen in der Nord- und in der Ostsee und damit überwachen wir den Schiffsverkehr und ja, gucken, ob sich der Kapitän an die entsprechenden Regeln hält und ob es gefährliche Situationen gibt und hätten dann noch die Möglichkeit einzugreifen.
Auch das geht also. Mit Martin Finnberg riskieren wir noch einen Blick ins Cockpit des Lotsenbootes. Auch hier auf gesamter Breite modernste Technik.
Da sieht man im Grunde genau das Gleiche wie auf dem großen Schiff auch. Die beiden Radargeräte, elektronische Seekarte, kleinen Kartentisch, nur alles im Kleinformat.
Sagt der Kieler Lotse, der nach den vielen Ausfahrten von heute endlich Feierabend hat. Wir dagegen haben mit uns zu tun, ein leichter Anflug von Seekrankheit ist dann doch zu spüren.
So läuft das also auf einer Kommandobrücke. Ziemlich kompliziert, sich da zurechtzufinden. Besonders, wenn man bedenkt, wie es in manchen Regionen der Meere nur so wimmelt von Schiffen. Hier ein paar beeindruckende Zahlen und Fakten.
Insgesamt rund 50.000 Seeschiffe, so schätzt man, sind derzeit auf den Weltmeeren unterwegs. Kreuzfahrtschiffe wie die havarierte Costa Concordia gibt es überraschend wenige, nur rund 300. Die größten von ihnen nennt man Megaschiffe. Zum Teil sind sie so groß, dass sie viele Häfen gar nicht mehr anlaufen können. Aber wer braucht schon noch Landaufenthalte? Gibt es doch fast jedes erdenkliche Unterhaltungsangebot an Bord. Kinos, Theater, Einkaufszentren, Eisbahnen, Fitness- und Wellnessbereiche. Und auf manchen der Luxusliner kann man sogar kleine kosmetische Eingriffe vornehmen lassen. Rekordhalterin ist seit 2010 die Allure of the Seas. Sie bietet Platz für 6.300 Passagiere und 2.100 Besatzungsmitglieder. Von den Ausmaßen her noch imposanter ist die MA Maersk. Das Frachtschiff ist knapp 400 Meter lang und 56 Meter breit und kann bis zu 15.000 Container aufnehmen. Pro Jahr werden 10 Milliarden Tonnen Güter im Wert von rund 300 Milliarden Euro auf dem Seeweg transportiert, etwa 5% des gesamten Welthandels. Ein Drittel des Frachtaufkommens besteht aus Öl und Ölprodukten, die in Tankschiffen transportiert werden. Das größte von ihnen, unvorstellbare 458 Meter lang, wurde gerade vor 2 Jahren abgewrackt. Tanker von über 400 Metern Länge werden inzwischen kaum noch gebaut. Sie sind zu unflexibel, können viele Häfen nicht anlaufen. Die Einsparungen bei den Fahrtkosten werden oft durch einen komplizierten Entladevorgang wieder zunichte gemacht. Nicht zu vergessen sind auch die verschiedenen Spezialschiffe und die Kriegsmarine. Hier beeindrucken vor allem die Flugzeugträger der US Navy. Allein auf der USS Enterprise mit ihren 342 Metern Länge sind mehr als 5.200 Mann Besatzung und Flugpersonal stationiert.
Und all diese Schiffe brauchen Energie, Energie, die aus Schweröl gewonnen wird. Tausende Tonnen haben sie oft in ihren riesigen Tanks, eine klebrige, zähflüssige Masse, die giftig ist und streng genommen als Sondermüll entsorgt werden müsste, ein Abfallprodukt aus den Erdölraffinerien. Sichtbar wird dieses Schweröl für uns Laien vor allem bei Tankerunglücken, wenn ganze Küstenstreifen verpestet werden, wenn Vögel sterben. Aber auch ohne solche Unfälle ist das Schweröl sehr gefährlich für Mensch und Umwelt. Gero Rüther.
Das von den Ozeanriesen verwendete Schweröl ist ein hochgiftiges Rückstandsöl aus den Erdölraffinerien. Der Schwefelgehalt ist im Vergleich zum LKW-Diesel gut 3500 Mal so hoch. Ungefiltert wird dieses klebrige Schweröl in den Schiffen verbrannt. Die Abgase und der Ruß sind ein großes Problem für Mensch und Natur, sagt Dietmar Oehlinger vom Naturschutzbund Deutschland NABU.
Es gibt natürlich etliche wissenschaftliche Untersuchungen auch der Weltgesundheitsorganisation, dass insbesondere Rußpartikel sehr gesundheitsschädlich sind. Die gehören zu der Fraktion der Feinstäube und die können zu Krebserkrankungen führen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, asthmatische Probleme können auftauchen. Das ist eben das Problem mit Rußpartikeln. Zum Zweiten haben wir natürlich Schwefeldioxid und Stickstoffdioxidemissionen, insbesondere in der Schifffahrt, die führen zu Versauerung der Böden oder auch zur verstärkten Ozonbelastung.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung durch den Feinstaub für jeden Europäer um ca. 9 Monate. Nach einer Untersuchung der EU-Kommission sind an den Küstengebieten die Schiffsemissionen für 20-30% der Feinstäube verantwortlich. Darüber hinaus tragen die Rußpartikel zur Erderwärmung bei. Durch Winde werden Rußpartikel auch in die Arktis geweht und das Eis wärmt sich durch die dunklen Rußpartikel schneller auf. Nach Angaben von Wissenschaftlern geht man mittlerweile davon aus, dass die Hälfte der Arktiserwärmung auf Rußpartikel zurückgeführt werden kann. Möglichkeiten, den Ruß- und Schwefelausstoß zu vermindern, gibt es bereits heute. Dietmar Oehlinger.
Das Allereinfachste und was jeder Reeder sofort machen kann, und das fordern wir auch von den Reedereien, insbesondere von den Kreuzfahrtreedereien, ist, sie einfach auf das Schweröl verzichten. Zum Zweiten kann man natürlich auch Abgasnachbehandlungssysteme einführen, Rußpartikelfilter, Stickoxidkatalysatoren, an Land längst gang und gäbe. Auch das ist auf hoher See möglich und das muss jetzt Schritt für Schritt kommen.
Dass bei der Seeschifffahrt im Punkto Umweltschutz vergleichsweise wenig passiert, hat auch mit dem Preis zu tun. Umweltfreundlicheres Schiffsdiesel ist im Vergleich zum Schweröl über 40% teurer. Jens-Peter Hoffmann kennt das Problem. Über 5 Jahre war er Kapitän von großen Frachtschiffen.
Alle umweltbewussten Menschen wissen, wie gefährlich die Schweröl ist. Und man könnte es durch Dieselöl ersetzen. Aber es ist eine Preisfrage und wann das kommt, ist eine Frage.
Umweltverbände fordern schnelles Handeln. Doch ein entsprechendes Regelwerk ist bei der Internationalen Maritime Organization, einer Unterorganisation der UN, ein langwieriger Prozess. Erst 2020 will die maritime Organisation das Schweröl auf See verbieten. Einige Hafenstädte nehmen inzwischen den Gesundheitsschutz ihrer Bürger selbst in die Hand und verbieten das Verbrennen vom Schweröl in ihren Häfen. Umweltschutzorganisationen fordern zudem von der EU, dass sie sich auch im Mittelmeer für ein Schwerölverbot einsetzt. In der Nord- und Ostsee gibt es ein solches Verbot schon jetzt. Umweltexperte Dietmar Oehlinger will derzeit vor allem die Reedereien der Kreuzfahrtschiffe in die Pflicht nehmen.
Ich bin relativ optimistisch, dass sich im Bereich der Kreuzschifffahrt in den nächsten Jahren einiges tut. Einfach aufgrund dessen, dass der öffentliche Druck steigt, der Druck durch die Passagiere, die sich zunehmend für das Thema interessieren, auch durch den Druck, den einzelne Hafenstädte machen.
Nach Ansicht von Umweltschützern sollte die Schifffahrt grundsätzlich mehr in die Pflicht genommen werden. So wird zum Beispiel noch immer häufig der Schiffsmüll auf hoher See einfach ins Meer gekippt. Die Folgen sind fatal, vor allem auch durch das nicht verrottbare Plastik. Es landet in den Mägen der Tiere, diese sterben oft qualvoll und letztendlich gelangen diese Schadstoffe durch die Nahrungskette auch in dem essbaren Fisch. Wirksame Maßnahmen und Kontrollen auf dem Meer, die diese Praxis verhindern, gibt es bisher nicht.
Und das soll es jetzt mal gewesen sein mit der Schifffahrt. Hier gibt's jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Ein gewaltiger Sonnensturm ist am Dienstag auf die Erde zugerast. Nach Angaben der US-Wetterbehörde NOAA war es der gewaltigste seit 2005. Für Natur und Menschen auf der Erde bestand keine Gefahr. Wegen der vielen geladenen Teilchen können jedoch Passagiere und Besatzungen von sehr hochfliegenden Flugzeugen eventuell einem erhöhten Strahlenrisiko ausgesetzt sein. Die Plasmawolke hatte sich einen Tag zuvor von der Sonne gelöst und hatte nach NOAA-Angaben eine Anfangsgeschwindigkeit von über 7 Millionen Kilometer pro Stunde. Falschgeld schnell erkennen. Das geht jetzt mit einer Smartphone-App, die von Wissenschaftlern der Hochschule Ostwestfalen-Lippe entwickelt wurde. Trotz der vielen eingebauten Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Hologramme oder Folienstreifen ist es für den Laien oft schwierig, den falschen 50er zu entdecken. Die neue App identifiziert mit Hilfe von Bildverarbeitung und Mustererkennung, ob die Banknoten echt oder falsch sind, sogar bei fremden Währungen. Das soll schon mit einer durchschnittlichen Kamera am Smartphone funktionieren, versichern die Wissenschaftler. Die App soll schon bald auf den Markt kommen. Infektionsbiologen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie unser Körper besser vor Allergien und Autoimmunreaktionen geschützt werden kann. Und zwar konnten sie nachweisen, dass bestimmte Wurmparasiten einen positiven Effekt auf menschliche T-Helferzellen haben können. Diese T-Helferzellen sind an der Aktivierung von Fresszellen und an der Bildung von Antikörpern beteiligt, die normalerweise Viren und Bakterien bekämpfen, sich bei Allergien und Autoimmunerkrankungen aber auch gegen den eigenen Körper richten. Und genau solche Erkrankungen treten in Ländern mit geringen Hygienestandards seltener auf. Eine Hypothese besagt, dass eine Infektion mit Wurmparasiten vor ungewollten Reaktionen des Immunsystems wie Allergien und Autoimmunität schützen können, vermuten die Wissenschaftler. Ziel der Forscher ist es nun herauszufinden, wie die Würmer das Immunsystem beeinflussen, um neue Ansätze zur Entwicklung wirksamer Medikamente zu liefern. Wissenschaftler sorgen sich um die Standfestigkeit des Kölner Doms bei Erdbeben. Wie sehr die Domtürme in einem solchen Fall ins Wanken geraten würden, müsse neu berechnet werden, fordern die Forscher im Fachblatt Seismology Research Letters. Dabei beziehen sie sich auf die Daten, die vor einem Jahr bei einem leichten Beben in 90 Kilometern Entfernung gemessen wurden. Dabei habe sich gezeigt, dass der Dom in einem anderen Takt und mit einer anderen Frequenz schwingt als angenommen. Schwingungsmesser am Dom hätten bestätigt, dass die Türme minutenlang zitterten, die Spitzen sogar 100 Mal stärker als der Sockel.
Und das war's auch schon wieder von diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Interessantes aus der Wissenschaft finden Sie auch unter www.dw.de/wissen. Schauen Sie mal rein. Für Ihr Interesse bedankt sich Tobias Ullmeier.